Gibt es noch eine Frage, von der Sie gerne gehabt hätten, dass Sie Ihnen heute stellen?
Ich hab alles antwortet.
Ja, ja, also, so leicht kommen Sie uns hier nicht davon hier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edofunk. Ich bin Anna Gruber.
Und ich bin Christian Löhlein.
Schön, dass ihr mit dabei seid.
Na Anna, wie war deine Woche bisher so?
Bei mir war alles super. Ich freue mich total, dass ich meine Studierenden wieder alle sehe und die Seminare in Präsenz stattfinden können. Ja, zuerst war ich gerade noch eine Runde draußen an der frischen Luft, die Sonne genießen und mich auf die Podcast-Aufnahme vorbereiten.
Ja, was viele unserer Hörer und Hörerinnen nicht wissen, ist, dass wir, bevor wir diesen Podcast aufnehmen dürfen, natürlich eine eingehende körperliche Eignung erfüllen müssen. Ja, also da ist so ein NASA-Aufnahmetest ein Witz.
20 Kilometer lang bestanden. Jetzt kommt das nächste Ziel.
Naja, 20 Kilometer in 30 Minuten, meine Damen und Herren. Das ist,
genau. Das
ist hier, worum es geht.
Du Christian, okay. Wo bist du eigentlich gerade?
Ich bin natürlich mal wieder im Spielzimmer meiner kleinen Tochter. Weil da einfach der beste Ton ist und weil man da am besten arbeiten kann. Ja, ist eben so. Und ja. Und wo erwische ich dich eigentlich gerade, Anna?
Ich sitze im Wohnzimmer, habe eine Decke über den Kopf und hoffe, dass der Ton besser ist.
Du Fuchs, du! Das ist natürlich ein ganz alter Journalisten-Hack, den du da anwendest. Klappt auch tadellos. Aber sag mal, Anna, magst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, worum es heute eigentlich geht?
Die digitalen Medien werden ja jetzt ganz häufig im Unterricht eingesetzt. Jetzt kommt aber dazu, dass ganz viele Lehrende häufig Unsicherheiten haben über die ganzen gesetzlichen Regelungen, die mit dem Einsatz der digitalen Geräte und Tools verbunden sind.
Ja, stimmt natürlich. Und ich höre immer wieder von verschiedenen Seiten aus dem Kollegium, dass die einfach nicht genau wissen, wie man damit umgehen soll. Und die heutige Folge, dafür nehmen wir uns einfach ganz klar vor, dass wir einen Leitfaden für die schulische Praxis anbieten möchten, der Lehrenden einfach einen Durchblick im Urheberrechtsdschungel geben soll.
Und dazu haben wir uns natürlich einen Spezialisten eingeladen, Herrn Dr. Peter Burgstaller. Hallo Herr Burgstaller, herzlich willkommen beim Edofunk. Können Sie uns hören?
Sehr gut, hallo, einen schönen Abend.
Ja, hallo Herr Burgstaller. Darf ich fragen, wo erwischen wir Sie denn gerade in dem Moment?
Direkt zu Hause im Keller in meinem Homeoffice, also im Keller in meinem Office ausgebauten Keller, vor dem Handy sitzend und vor den Büchern, Urheberrechtsbüchern,
Brüchen. Natürlich. Ja, genau. Völlig genau, abhörsicher.
Absolut.
Einwandfrei.
Herr Burgstaller, könnten Sie sich bei unseren Hörerinnen und Hörern bitte einfach einmal kurz vorstellen? Wer sind Sie? Was machen Sie? Wo liegt Ihr Schwerpunkt?
Gerne. Also, mein Name ist Peter Burgstaller. Ich habe eine Rechtsanwaltskanzlei in Linz in Oberösterreich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite unterrichte ich in Hagenberg. Das ist eine IT-Fachhochschule, so für Informatik, Kommunikation und Medien. Und da unterrichte ich IT- und IP-Recht, also IT-Datenschutz, Informationssicherheitsrecht und IP, das ist eben das klassische Urheberrecht, Patentrecht, Markenrecht. Und da halt natürlich immer mehr und immer intensiver mit dem Urheberrecht, weil das Urheberrecht einfach ein ursprüngliches Künstlerrecht war und irgendwie halt sehr speziell beiseite gelegt wurde für die Künstler, wirklich sehr speziell. Und seit 2000 oder vielleicht etwas früher, seitdem das Internet eigentlich Einzug gehalten hat, ist das Urheberrecht tatsächlich das alles entscheidende Recht worden, sei es, wie geht man um im Internet mit fremden Bildern, mit Videos, mit Texten, was darf man sich anschauen, was darf man im Unterricht verwenden, was darf man im Hörsaal vorspielen an Filmen, bis hin natürlich Softwareschutz. Also die ganz großen Unternehmen heutzutage, muss man schon ehrlich sagen, da ist nicht mehr das Vermögen die Produktionsstätte, sondern eigentlich das Urheberrecht.
Ja, Herr Burgstaller, ich soll jetzt im Auftrag eines Kollegen fragen. Der hat einen Bekannten, der möchte unbedingt wissen, wie sieht es jetzt konkret aus, wenn man jetzt im Unterricht Arbeitsblätter an die Klasse austeilt und da sind jetzt Bilder drauf, die man jetzt nicht unbedingt urheberrechtlich korrekt eingefügt hat.
Also man muss, glaube ich, vorausschicken, dass in dem Bereich das Urheberrecht schon sehr national geprägt ist. Das heißt, das österreichische Urheberrecht ist im Detail wahrscheinlich anders als in Deutschland, im Großen und Ganzen nicht, aber also die Tendenz ist schon ähnlich. Vielleicht gibt es in Deutschland da oder dort so Spezialfälle. Aber grundsätzlich ist es so, dass alles, wozu irgendeine geistige, eigentümliche Schöpfung, eigentümlich mit harten T übrigens geschrieben, muss ich dazu sagen, immer dann genießt der oder diejenige, die diese Leistung erbringt, einen Urheberrechtsschutz. Und immer dann, wenn es eine Urheberin oder einen Urheber gibt, dann muss man den fragen, wenn man seine Leistungen verwendet. Das ist so ein generelles Prinzip. Wenn ich ein Foto mache, dann muss ich den Fotografen fragen, dass ich das verwenden möchte. Das ist natürlich mühsam und daher gibt es viele Ausnahmen. Und die meisten Ausnahmen, das nennen wir in Österreich die freien Werknutzungen. In Deutschland sind es die sogenannten Schrankenregelungen. Und generell, glaube ich, sagt man so international, diese Fair-Use-Bestimmungen. Und diese Fair-Use-Bestimmungen, die besagen, dass man unter bestimmten Voraussetzungen doch fremde Leistungen verwenden darf, ohne dass man den Urheber fragt. Und das ist ein klassischer Anwendungsbereich so im Hochschul- und im Schulbereich. Also wenn ich beispielsweise, oder im Privatbereich ist es auch so, also wenn ich im privaten Bereich, und gleiches gilt für die Schule und für die Hochschule und in Österreich auch für andere Bildungseinrichtungen, also zum Beispiel in Österreich WIFI, BFI, das wären so andere Bildungseinrichtungen, wenn man dort fremde Leistungen verwendet, dann brauche ich nicht fragen. Ich kann aus dem Internet Dinge runterladen. Ich darf als Lehrender Dinge aus dem Internet runterladen und das ist aber wichtig, und den Klassenteilnehmern oder Lehrveranstaltungsteilnehmern zur Verfügung stellen, ohne dass ich den Urheber frage. Aber wirklich nur so quasi meiner Klasse oder meinen Studenten. Ich darf das nicht auf eine allgemein zugängliche Plattform für alle Studenten der Hochschule, sondern wirklich nur für meine Lehrveranstaltung. Das ist das eine. Und das zweite ist, es muss einen pädagogischen Sinn machen, dass ich das der Lehrveranstaltung zur Verfügung stelle. Also zum Beispiel irgendwelche Mickey-Maus-Bilder, damit die Studenten lustig sind und dass ich es munter halte, das würde nicht gehen, es sei denn, ich setze mich mit der Mickey Maus auseinander. Also ich diskutiere über die Coolness der Mickey Maus und so. Aber also es muss schon irgendwie einen Zusammenhang mit meiner Lehrveranstaltung geben, dann darf ich das tun, ohne dass ich den Urheber frage. Aber und das ist zulässig im Bildungsbereich. Ganz
okay, klar. Das heißt jetzt auf der Schulwebseite dürfen die Bilder wahrscheinlich nicht stehen, weil es öffentlich zugänglich sind.
Genau. Genau, und wichtig ist auch die Schulwebsite. Da muss man genau lesen, im Urheberrechtsgesetz, da steht drinnen, im für die Lehre oder für den Unterricht notwendigen Umfang. Mhm. Und eine Schulwebsite ist ja für die Lehre an sich nicht notwendig, sondern das ist ein Werbetool, so wie jedes Unternehmen wirbt. Also für die Website von Hochschulen, Schulen, Bildungseinrichtungen gilt das natürlich nicht, sondern die müssen tatsächlich den Urheber fragen. Und wenn sie den Urheber nicht finden, was ja oft der Fall ist, ich finde irgendwie eine coole Grafik im Internet, aber ich weiß leider nicht, wer der Urheber ist, dann darf ich es halt nicht verwenden. Während im Schulbereich schon. Im Schulbereich darf ich es verwenden, auch wenn ich den Urheber nicht kenne.
Jetzt hätte ich hier einen konkreten Anwendungsfall, und zwar Deutschunterricht, 7. Klasse. Es geht um Attribute und ich habe das bisher immer ganz gern mit Asterix und Obelix gemacht. Also Bilder von den beiden Galliern eingeblendet mit Asterix hat eine große Nase zum Beispiel. Dürfte ich jetzt ganz konkret Arbeitsblätter mit diesen Bildern an meine Klasse austeilen? Analog oder digital?
Also analog oder digital ist gleich. Okay. Das spielt keine Rolle. Das ist halt die Frage. Also ich verstehe schon, dass es irgendwie ganz gut passt, dass man mit solchen bekannten Figuren das versucht zu erklären. Aber ob es wirklich notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Also ich wäre mir da nicht so
Ja, doch, natürlich. Das ist essentiell wichtig.
Ich habe recht. Das wäre mir nicht so sicher. Also, ich kann Ihnen zum Beispiel einen Fall schildern, der vielleicht das erklärt, wie heikel das sein kann. Und gerade in Deutschland sind ja die Abmahn-Anwaltskanzleien, ich meine, in Österreich gibt es auch schon, hört man ja so immer wieder mal was, aber nicht in dem Umfang wie in Deutschland. Und bei uns in Hagenberg war eigentlich folgendes Problem: Da hat jemand einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten. Und wissenschaftliche Vorträge, da kann man auch relativ viel fremde Leistungen verwenden, wenn ich mich damit auseinandersetze. Das nennt man Zitierrecht beispielsweise. Und ein Kollege von mir hat tatsächlich etwas über Security erzählt. Unser Studiengang ist auch Informationssicherheit, also da geht es um Security, und hat auf einer Folie ein Zitat vom Ed Snowden gebracht. Mit diesem Zitat hat er sich auseinandergesetzt. Aber er hat nicht nur leider Gottes das Zitat vom Ed Snowden gebracht, sondern hat auch ein Foto von Ed Snowden dabei gehabt. Und hat aber dabei den Urheber angegeben, also den Fotografen. Dann ist das hat er in einer wissenschaftlichen Veranstaltung präsentiert. Leider Gottes hat dann diese Vereinigung, dieser Organisator dieses Vortrags, hat dann die Folien online gestellt. Das war natürlich der große Fehler. Aber losgelöst jetzt vom Online-Stellen war ganz zentral die Frage, darf ich, wenn ich mich mit Security auseinandersetze, wenn ich mich sogar mit einem Satz des berühmten Security-Meisters Ed Snowden auseinandersetze, darf ich dann vielleicht auch nur ein Foto dazugeben, um das ein bisschen griffiger zu machen, so wie die Nase beim Obelix oder beim Asterix. Und da ist eine Abmahnung gekommen von einer Münchner Anwaltskanzlei, die vertreten nicht den Ed Snowden, witzigerweise, sondern den Fotografen des Ed Snowden und haben... Und haben Daumen mal Pi, so genau weiß ich es jetzt nicht mehr, aber ungefähr 10.000 Euro verlangt für die Nutzung des Fotos, weil es rechtswidrig sei, und die Anwaltskosten, das waren also 2.000 Euro. Und dann war die Frage, ist es wirklich rechtswidrig? Und ich bin eher zum Schluss gekommen, aber ich bin da vielleicht ein bisschen vorsichtig, und habe mir gedacht, naja, wenn man es ganz genau betrachtet, glaube ich tatsächlich nicht, dass ich das Foto vom Ed Snowden brauche, sondern ich das Zitat natürlich, weil damit setze ich mich auseinander. Jemand sagt das und das und dann argumentiere ich, ob das ein Blödsinn ist oder ob es stimmt oder was auch immer. Aber ob ich das Foto vom Ed Snowden brauche, das wage ich zu bezweifeln. Und immer dann, wenn man ein bisschen Bedenken hat, brauche ich das wirklich oder ist das nur, um Aufmerksamkeit zu erreichen, dann würde ich vorsichtig sein. Und so würde ich es auch sehen bei anderen Grafiken oder Figuren, die man verwendet, oder Fotos. Brauche ich es wirklich unbedingt, um den Inhalt zu vermitteln? Oder vielleicht, man muss auch dazu sagen, ich glaube, es gibt natürlich eine andere Sichtweise. Man kann das sicher anders argumentieren. Und ich glaube, siebte Klasse ist schlecht.
Achte wäre besser.
Aber wenn das in der zweite Klasse Volksschule wäre vielleicht besser, weil da kann man nur argumentieren, ja, ich muss ja die Kinder irgendwie ein bisschen motivieren. In der siebten Klasse, boah, da kann man wahrscheinlich eine Flasche Bier auch einblenden. Und das haben wir damit.
Also ich sage hier nichts ohne meinen Anwalt.
Aber ich könnte mal schon abhelfen, wenn ich ein Bild aus einer Bilderdatenbank nehme, wie zum Beispiel Pixabay, genau. Bilder zu finden sind, die nicht geschützt sind, oder?
Genau, da würde ich sagen, bei solchen Fotogalerien, nenne ich das jetzt einmal, die verlässlich sind, kann man tatsächlich darauf vertrauen, dass das in Ordnung ist. Wobei, ich sage jetzt dazu, tatsächlich darauf vertrauen, rechtlich sicher ist natürlich nicht, weil auch in diesen Galerien gestohlene Fotos sein können. Und das Problem im Urheberrecht, und das ist in Deutschland auch so, und das macht das Urheberrecht so gefährlich, ist, dass man nicht argumentieren kann, ja, ich habe ja darauf vertraut, was soll ich sonst noch machen? Ich habe mir das bei einer verlässlichen Quelle runtergeladen, wo drauf steht, lizenzfrei. Dieses Argument zählt, wenn es wirklich zu einem Gerichtsverfahren kommt, zählt nicht, weil es im Urheberrecht diesen gutgläubigen Erwerb nicht gibt. Den gibt es überall woanders. Oder wenn ich mir ein Fahrrad bei irgendeinem Händler kaufe und das Fahrrad ist gestohlen, gebrauchtes, dann erwerbe ich Eigentum am gestohlenen Ding und der am gestohlenen Fahrrad, und der Bestohlene, der muss sich halt irgendwie regressieren beim Dieb, wo immer er den findet. Im Urheberrecht ist es tatsächlich umgedreht. Da muss ich wirklich, da kann ich nicht sagen, ja, ich habe alles unternommen, was mir zumutbar ist, um auf Nummer sicher zu gehen, sondern da bin eigentlich, wenn ich was verwende und das ist objektiv rechtswidrig, egal ob ich was dafür kann oder nicht, oder ob ich alles unternommen habe, was zumutbar ist, dann bin ich verantwortlich und ich muss mich dann bei dem regressieren, der das irgendwie illegal ins Netz gebracht hat. Und das ist halt eigentlich unmöglich. Insofern bleibt man dann meistens auf dem Schon sitzen. Aber ich würde mir auch, bei solchen Galerien kann man grundsätzlich, das ist safe.
Vor allem für den für die Verwendung in der Klasse dann sowieso.
Ja, genau. Weil da gibt es schon einmal die Hürde, dass man da greift niemand zu. Und außerdem ist im Schulunterrichtsbereich, ist es ja sowieso freigestellt.
So, jetzt gesetzt den Fall. Ich habe jetzt momentan wirklich nichts Besseres zu tun. Ich steige ins nächste Flugzeug, fliege nach Moskau und treffe mich mit den Herrn Snowden, mache ein Foto von dem, ohne dass er das merkt.
Ja.
Mit meinem Handy. Darf ich dieses Foto im Unterricht verwenden? Nein? Ja.
Okay. Ach so, natürlich, im Unterricht schon. Ja.
Also auch wenn der Mr. Snowden nichts davon weiß, wenn er nicht darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass ich ihn fotografiere.
Für den Untergerichtsgebrauch schon, oder?
Darf ich, bitte, wenn?
Für den Untergerichtsgebrauch schon.
Genau. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das Foto tatsächlich, so wie zuerst das Beispiel war, wenn ich das Foto für den Unterricht brauche, die Frage ist nur, wofür brauche ich ein Foto vom Ed Snowden? Weil, warum sollen die Studenten oder Schüler wissen, wie der Ed Snowden ausschaut? Vielleicht, wie schlimm es dann gehen kann und wie schlecht man ausschaut und wie stark man Gewicht verliert oder zunimmt, keine Ahnung. Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, dass man, also wenn ich natürlich eine Lehrveranstaltung habe zu Fotos, dann ist wieder was anderes. Also wenn ich zum Beispiel Studierenden zeigen möchte, wie schlimm das Foto gemacht ist, weil Belichtung, weiß nicht, Perspektive, was auch immer relevant ist. Also ich setze mich damit auseinander, dann passt es. Aber sonst eigentlich nicht. Und außerhalb des Unterrichtsgebrauchs sowieso nicht. Aber einen Punkt möchte ich nur erwähnen, bevor, vielleicht kommt es eh nur als Frage, aber dann kann ich es gleich vorwegnehmen. Es gibt eine große Ausnahme, wo auch der Schulunterrichtsgebrauch oder Hochschulgebrauch heikel ist, und zwar dann, gerade bei Schulen, wenn es um Schulbücher geht. Also Schulbücher, aber das ist eigentlich, betrifft nur Schulen, also gar nicht einmal die Hochschule, sondern die sogenannten klassischen Schulbücher, die in der Schulbuchliste auch aufscheinen, die darf man tatsächlich nicht kopieren, sondern da hat jeder Schüler, das ist in Österreich so, da bin ich mir in Deutschland jetzt nicht ganz sicher, ob das auch so ist, aber in Österreich muss man wirklich, jeder Schüler, jede Schülerin kriegt das Buch und da kann man dann digital oder Printbuch oder kombiniert kaufen. Und lizenzieren, aber was nicht erlaubt wäre, eine Klasse mit 20 Schülern, 10 Schüler kriegen das Buch und die anderen 10, da wird es einfach kopiert. Das ist nicht erlaubt. Also, und auch Teile aus dem Schulbuch heraus ist sehr eingeschränkt. In Österreich gibt es eine Neuregelung seit 1.1.2022. Du musst jetzt aber nachschauen, weil ich immer die Prozente vergieße, aber ich glaube, es sind 10% darf man von einem Schulbuch verwenden. Jetzt muss ich nur nachschauen, ob das eh stimmt.
Ja, genau. Das. Das sind so Maßgaben. Ein gewisser Prozentsatz darf vervielfältigt werden.
Genau.
Was darüber hinausgeht, ist
unzulässig.
Lebenslänglich.
Genau. 10%. 10% aus einem Schulbuch darf man auch rauskopieren. Und mehr nicht, ja.
Okay, das heißt, das tritt dann in Kraft, wenn Schüler X zum Beispiel sein Deutschbuch vergessen hat, dass man die eine Seite nachkopiert.
Genau. Und das war tatsächlich vor dem 1.1.22, also das ist wirklich ganz neu, war das ganz strikt. Also da hat man nicht einmal einen Absatz aus dem Schulbuch herauskopieren dürfen. Das war ganz, ganz streng. Und weil das natürlich zu Problemen geführt hat, so gerade so Dinge wie vergessen oder gerade in einem, weiß nicht, Internate gibt es zwar nicht mehr viele, aber was ist, wenn ich wirklich eine Woche ein Schulbuch zu Hause vergiss, dann muss ich auch irgendwie mitlernen dürfen können. Und da sagt man 10%, das wäre also mehr als 10% macht man wahrscheinlich nicht in einer Woche und dann passt es.
Davon ist erst so.
Weil sonst wären wir in 10 Wochen
fertig. Herr Burgstaller, es soll ja Kolleginnen oder Kollegen in weit entfernten Ländern, weit im Norden geben, die im Unterricht hin und wieder mal Streaming-Dienste in Anspruch nehmen.
Schleswig-Holstein oder was?
Oder irgendwas in Dänemark, keine Ahnung, weit weg. Gehen wir mal vom Deutschland, Österreich, Schweiz jetzt aus. Okay. Darf ich jetzt eigentlich überhaupt rein rechtlich gesehen jetzt zum Beispiel YouTube-Videos herzeigen? Ja. Dieses Streaming, ist das in Ordnung?
Ja. Ja, also auch wieder im Schulbereich darf ich das natürlich machen. Wenn es und Hochschulbereich, wenn es eben zum Inhalt irgendwie dazu passt, nicht erlaubt wäre natürlich irgendwelche, weiß nicht, am Schulende wären gerne noch so Mickey Maus-Filme ein bisschen zur Unterhaltung hergezeigt.
Habe ich noch nie von gehört.
Ja, auch nicht. Also gehört schon, aber gesehen habe ich es nicht, ich habe es nicht gehört. Also das wäre nicht erlaubt, aber ansonsten ist das eigentlich genauso erlaubt wie alles andere. Es gibt eine Ausnahme, auch wieder in Österreich, dass man auf E-Learning-Plattformen, also auf Moodle oder wie auch immer diese Plattformen heißen, darf man nur Filme raufstellen, die natürlich für den Unterricht relevant sind und die nicht älter als 2 Jahre, also die älter als 2 Jahre sind. Also die Premiere, die deutschsprachige Premiere muss länger als 2 Jahre zurückliegen. Mhm. Also so ganz aktuell in Österreich ist so beliebt das Universum, also so Landschaft und Tier-Dokus, die werden ja gerne in der Schule hergezeigt, weil es wirklich gut dazu passen. Und die darf ich zwar herzeigen im Unterricht, auch wenn es ganz neu sind, aber ich dürfte es nicht auf Moodle raufgeben und in Moodle abspeichern und den Schülern zur Verfügung stellen.
Auch nicht, wenn das ein passwortgeschützter Bereich ist.
Genau. Okay. Auch dann nicht, sondern darf wirklich nur im Unterricht. Das ist eine ganz eigene, also bei uns in Österreich gibt es 3 wichtige Bestimmungen für die Schule. Das eine ist der Paragraph 42, da geht es um das klassische digitale Kopieren und den Schülern geben oder auch analog kopieren, das ist gleich. Der zweite Paragraph, das sind diese geschützten Online-Plattformen, das ist der Paragraph 42g, der ist eben neu geregelt worden jetzt mit 01.01.22. Und der dritte, das ist auch schon weiter Paragraph, das ist der 56c, der regelt halt den Filmvortrag im Unterricht. Und da kann man sagen, da kann man ganz aktuelle Filme vorführen im Unterricht, wenn es halt irgendwie zum Unterricht passt. Das kann ganz aktuell sein. Mhm. Das ist der 56c, aber der Moodle-Paragraph sozusagen, der hat eben die Hürde und sagt, nein, ganz aktuelle Filme, die dürfen wir zwar vorspielen im Unterricht, aber nicht abspeichern auf Moodle. Beispielsweise. Ja. Und also auch speichern und in Moodle stellen, beispielsweise.
Und auch noch ein sehr relevantes Thema, wenn jetzt eine Schulveranstaltung ist und es werden Gäste eingeladen, darf ich die Gäste jetzt fotografieren und es verbreiten, einen Artikel schreiben, auf eine Website stellen oder wie schaut es da aus?
Das ist echt ein heikles Thema, muss man wirklich sagen. Und zwar nämlich aus 2 Gründen im Wesentlichen. Das eine ist, im Urheberrechtsgesetz ist geregelt, dass jeder und jede das Recht auf den Schutz des eigenen Bildnisses hat. Also es hat jeder das Recht, dass ich nicht abfotografiert werde und dann das der Öffentlichkeit weitergegeben wird, sofern berechtigte Interessen verletzt werden, steht in unserem Urheberrechtsgesetz drinnen. Und berechtigte Interessen, sagt man, werden bei Normalbürgern immer dann verletzt, wenn ein Foto in die Öffentlichkeit kommt. Also zum Beispiel ein Politiker hat dieses berechtigte Interesse nicht oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die generell in der Öffentlichkeit stehen, also die sogenannten Public Figures, die müssen sich mehr gefallen lassen, die kann man jedenfalls abfotografieren und einen Artikel dazu schreiben. Bei den, unter Anführungszeichen, Privatpersonen muss man wirklich aufpassen, weil da eben das berechtigte Interesse bereits verletzt wird, wann das Foto auf einmal auf der Website oder auf der Facebook-Seite aufscheint. Und der zweite Punkt ist, es ist auch eine datenschutzrechtliche, die hat das eine datenschutzrechtliche Dimension, nämlich dass das Bildnis einer Person sind sogenannte personenbezogene Daten und personenbezogene Daten unterliegen ja der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, das ist in Deutschland genauso. Und die DSGVO, die berühmte DSGVO, ist ein Verbotsgesetz und da steht, die DSGVO sagt, das Verarbeiten von personenbezogenen Daten, also Bildnis, ist verboten. Punkt. Und dann gibt es einen anderen Artikel und da steht dann drinnen, davon gibt es ein paar Ausnahmen. Und eine Ausnahme ist zum Beispiel, wenn jemand einwilligt, klar, man darf fotografieren und das auf die Website stellen. Das wäre natürlich das Beste, wenn man das macht, weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Und der andere Punkt oder der andere Rechtfertigungsgrund wäre ein sogenanntes berechtigtes Interesse. Also ich als Fotografierender habe ein berechtigtes Interesse, dass ich die Leute bei der Schulveranstaltung fotografiere. Und da sagt man, ja, es gibt schon dieses berechtigte Interesse, wenn wenn man so quasi das einfangen möchte, was los ist bei dieser Veranstaltung. Also was ich jedenfalls nicht machen darf, ist zielgerichtet Personen fotografieren, sondern wandern darf ich wirklich so in die Menge hinein fotografieren, um zu zeigen, am Tag der offenen Tür, da war was los, das waren nicht nur drei Leute da, sondern da war wirklich was los.
Also das war okay. Also jetzt gezielt niemanden stalken, sondern das unauffällig wie möglich machen, die breite Masse mit einbeziehen. Alles klar.
Aber das Wichtige ist wirklich, ich würde, dass man wirklich das sicher macht, ich würde mal wirklich die Zustimmung einholen. Und da muss man auch aufpassen bei der Zustimmung, weil die hat nämlich irgendwie so zwei Seiten. Weil Zustimmung kann man ja auch schlüssig erteilen. Also wenn ich zum Beispiel sage, bei der Veranstaltung, man kann ja da schnell ein Foto machen und dann stellen sich drei oder vier Leute zusammen und lachen in meine Kamera, dann liegt darin natürlich die Zustimmung, dass ich es fotografieren darf, weil sonst sollen sie bitte nicht lachen oder weggehen. Und das ist aber nur die eine Seite der Medaille, weil da erteilen sie die Zustimmung, ja, du darfst fotografieren, aber das nächste ist ja, und wofür darf ich das Foto verwenden? Und daher muss eine Zustimmung immer zwei Teile haben. Also das eine ist, ja, fotografieren, das geht leicht, weil wenn wer hineinlacht und die Kamera passt es. Und dann muss ich aber schon dazu sagen, ich hätte gern das Foto auf der Website platziert oder auf Facebook gepostet oder wo auch immer. Also dieser Fotografieren und die Verwendung, diese zwei Bereiche, die gehören abgedeckt mit einer Einwilligung. Also das wäre schon recht sicher. Und da muss man sagen, also da gibt es jetzt ganz aktuelle Entscheidungen in Österreich von der Datenschutzbehörde, die eigentlich schon sehr eigentlich unglaublich ist. Also ich habe mir das nicht gedacht, dass das so streng ist. Und es gibt viele Eltern und Leute, die halt wirklich auf den Datenschutz sehr großen Wert legen. Also ich bin auch natürlich, Datenschutz ist schon wichtig, ich meine, ist ein Grundrecht. Also das muss man schon beachten. Aber da gibt es schon Auswüchse. Zum Beispiel war in Österreich, wenn ich das kurz erzählen darf, haben in der Volksschule zwei Burschen miteinander ein bisschen gerauft und der eine, bei dem einen sind dann die Brillen kaputt gegangen. Und dann ist die Lehrerin dazwischen gegangen und hat gesagt, ja, so geht das nicht, bla bla bla, und hat dann gesehen, dass die Brille kaputt ist, geht zur Direktorin und sagt, liebe Direktorin, darf ich den Eltern des Buben, von dem die Brille kaputt gegangen ist, darf ich von dem die Telefonnummer von dem anderen geben, damit sie jetzt anrufen, dass die Brille repariert wird. Und dann sagt die Direktorin, ja sicher, ja, die sollen sie das ausreden, die Eltern, damit dann jetzt der auf dem Schaden sitzen bleibt. Und dann hat die Eltern des Anführungszeichen Übeltäters, haben dann bei der Datenschutzbehörde eine Beschwerde eingebracht gegen die Schule. Und bei der Schule ist es wichtig, dass der Schulleiter oder die Schulleiterin von Gesetzes wegen, die verantwortlich ist im Datenschutzbereich, also in dem Fall war es die Direktorin, Beschwerde, sie hätte die Daten nicht weitergeben dürfen an die anderen Eltern, also von den einen Eltern zu den anderen Eltern, um sie da den Schaden irgendwie, oder um sie das auszureden, wie man halt mit dem umgeht, weil die Datenschutzbehörde gesagt hat, das steht nicht im Gesetz und Schulen handeln hoheitlich. Und Behörden, also hoheitliche Einrichtungen, dürfen nur auf Basis der Gesetze oder wenn es Einwilligung gibt. Die Eltern haben gesagt, eingewilligt haben wir nicht und ein Gesetz gibt es auch nicht. Und daher ist es tatsächlich als rechtswidrig angesehen worden. Und da haben wir gedacht, das geht schon ziemlich weit. Insofern muss man da schon aufpassen. Ich meine, das Gute daran ist, dass in Österreich Behörden oder öffentliche Einrichtungen nicht bestraft werden können. Also eine Strafe wird es nicht geben. Aber man kann ja hergehen, also wenn jetzt ein findiger Anwalt, wenn es einen gibt in Österreich, in Deutschland gibt es es wahrscheinlich schon, in Österreich auch natürlich, und wenn da jetzt einer hergeht und sagt, okay, jetzt weiß ich das von der Datenschutzbehörde, dass das rechtswidrig war, jetzt mache ich eine zivilrechtliche Klage, weil die Behörde, die Datenschutzbehörde ist nur die eine Seite und das andere wären ja die Gerichte. Und da kann man natürlich dann schon ordentlich draufsteigen und das kostet schon einige, muss man schon sagen. Deswegen muss man aufpassen, was da erlaubt ist. Und im Zweifel immer die Einwilligung einholen. Also das muss man, jetzt kann man diskutieren, ja, vielleicht gibt es Ausnahmen, das mag schon sein, aber ein Prinzip ist ja auch, oder Ausnahmen sind immer eng zu interpretieren. Das ist ja auch das Teuflische. Also die Datenschutz, die DSGVO sagt dem, es ist verboten und dann gibt es ein paar Ausnahmen. Und die Ausnahmen muss man ganz, ganz eng interpretieren. Für einfacher wäre es, wenn die Datenschutz, weil wenn die DSGVO sagen würde, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist zulässig Und im nächsten Artikel steht dann drinnen, aus den folgenden Teil oder Bereichen ist es nicht zulässig. Dann wären die nicht zulässigen Tatbestände eng zu interpretieren. Und die DSGVO wäre eigentlich leichter anzuwenden oder die Verarbeitung wäre leichter erlaubt. Aber es ist halt genau umgekehrt. Die DSGVO ist ein Verbotsgesetz und das steht im Vordergrund. Deswegen muss man da höllisch aufpassen.
Das heißt, lieber einmal mehr nachfragen
und Erlaubnis
bitten. Genau. Und das ist ja im Hochschulbereich ein Klassiker. Also bei uns zum Beispiel oben in Hagenberg, da die Informatiker und die Security-Absolventen sind wirklich gefragte Absolventen, die wirklich gut verdienen. Und was tun, was machen die ganzen Firmen? Die siedeln sich da oben irgendwo in Hagenberg an und man kriegt ja laufend Anfragen, hättest nicht gute Absolventen, wir suchen so dringend. Mhm. Und da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man dann nicht als Lehrender sagt, ja, der Franzl oder die Maria ist gut, die kann ich wirklich empfehlen, sondern es gibt ja immer eine Lösung. Ich brauche nur zum Studenten oder zur Studentin hingehen und sagen, da gibt es eine witzige Firma, darf ich deine Daten weitergeben? Oder ich könnte von der Firma die Daten an die Maria oder den Franzl geben. Also man muss da, es gibt immer einen, wie man so schön sagt, einen Workaround und dann passt es. Aber man darf da ja nicht anfangen, und das passiert halt schon häufig, muss man schon sagen, dass man einfach Daten, die man hat, einfach für andere Zwecke verwendet. Und das ist ein absolutes Verbot.
Dann könnte man jetzt eigentlich nochmal zusammenfassend auch nochmal sagen, die Rechtslage Deutschland, Österreich, Schweiz ist natürlich verschieden, aber im Wesentlichen
Vergleichbar in jedem Fall. Datenschutzrechtlich sehr vergleichbar, weil da gibt es die DSGVO, die europaweit einheitlich ist. Also da würde ich sagen, da gibt es unterschiedliche Daten, also Behördenentscheidungen, die gibt es immer, aber das Gesetz ist das gleiche. Im Urheberrecht ist es vielleicht nicht ganz so ähnlich, aber trotzdem vergleichbar. Also die Tendenz ist immer die gleiche. Das ist immer, der Urheber hat die Rechte und man muss den Urheber fragen, außer es gibt eben diese Schrankenregelungen, geben da etwas her, und das ist ein Klassiker im Schulbereich. Da darf man schon durchaus großzügig fremde Leistungen verwenden. Also man darf das nicht zu eng sehen. Zum Beispiel beim...
Ja, das sagen Sie jetzt.
Das muss man jetzt mal wieder... Ob es tatsächlich, wenn es weiter fortgeht, korrekt ist, das wage ich zu bezweifeln. Die Frage ist nur, ob es da tatsächlich eine Klage geben würde. Also da gibt es schon eben diesen Hemmschuh, Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Schulen, die werden schon anders auch von Firmen behandelt als ein klassisches Unternehmen. Also Beispiel bei unserem Urfranermarkt war jetzt gerade vor kurzem, da gibt es diese coolen Karussell, wo die kleinen Kinder herumfetzen und damit alles lustig ausschaut, sind da oben die Disney-Figuren. Und das war vor 2 Jahren. Na, vor der Pandemie war das eigentlich, hat es dann eine riesen Abmahnung gegeben vom Disney-Konzern, auch wieder von einer Münchner Kanzlei. Und da ist wirklich am letzten Tag, bevor der Jahrmarkt begonnen hat, haben diese Disney-Figuren beseitigt werden müssen, weil es eben keine Zustimmung gibt dafür und Schulunterricht ist auch nicht. Und da wird schon hart. Da glaube ich, gibt es keine Hemmung. Aber im Schulbereich, da greift man nicht so sehr, glaube ich, hinein.
Das heißt, für alle Hörerinnen und Hörer ist wichtig, dass sie alles, was aus der Klasse hinausgeht, dass sie da einfach das Bewusstsein haben und genau überlegen, braucht es das jetzt und so weiter.
Genau. Und man muss ja insbesondere deswegen sehr aufpassen, weil auch wenn ich Unterlagen einstellen darf ins Moodle und ich so quasi sicher bin, aber alles, was elektronisch verfügbar ist, ist halt schnell verteilt. Und deswegen ist es vielleicht nicht unwichtig, dass man zu Beginn oder wir haben beispielsweise in Hagenberg haben wir so einen allgemeinen Moodle-Kurs in jedem, also in unserem Department zum Beispiel. Und da wird schon den Studenten mitgeteilt, liebe Studenten, was ihr in Moodle findet, das ist Unterrichtsgebrauch oder Hochschullehrveranstaltungsgebrauch und darf natürlich für diese Lehrveranstaltung verwendet werden, aber ist nicht dazu da, nämlich nicht dazu da, sondern ist auch rechtswidrig, dass das nach außen getragen wird und vielleicht irgendwie im Job eingesetzt wird, weil das passiert ja schon oft. Also bei mir ist es oft, bei meinen Rechtsvorlesungen, dass ich viele Seiten aus einem Buch rauskopiere und ins Moodle reinstelle, einfach als Beleg oder einfach auch, um den Studenten mal zu zeigen, wie schaut man eigentlich, wie liest man ein Gesetz eigentlich. Und das ist natürlich unzulässig im herkömmlichen Unternehmensbereich. Da kann ich mir nicht ein Buch kaufen und dann scanne ich ein paar Seiten ab und schicke es einem Kollegen und sage, das kannst du eh brauchen, sondern da muss ich mir das Buch kaufen. Im Hochschulbereich darf ich das schon. Und daher muss man den Studenten das auch mitteilen. Also ist meine Empfehlung.
Herr Brückstaller, gibt es noch eine Frage, von der Sie gerne gehabt hätten, dass Sie Ihnen heute stellen?
Ich hab alles antworten.
Ja, also, so leicht kommt es hier nicht davon hier. Okay, dann.
Das Einzige, was man, ich glaube, zusammenfassend im Hochschulbereich kann man wirklich nur sagen, man kann viel verwenden, sofern es zum Unterrichtsgebrauch notwendig ist. Aus dem Internet runterladen. Bildersuche auf Google runterladen, Wikipedia-Einträge, das kann man alles im Unterricht verwenden, wenn es zur Lehrveranstaltung relevant ist. Aber sobald diese Relevanz nicht mehr gegeben ist, dann muss man einfach aufpassen. Okay. Und da gibt es zum Beispiel bei uns also eine Lehrveranstaltung gegeben, wie dieses Petscher Kutscher präsentiert. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Petscher Kutscher, das ist so eine Präsentationsmethode, wo man, ich würde jetzt mal sagen, alle 5 Sekunden eine Folie hinschmeißt und die Folie sind nur Bilder und man redet aber ganz was anderes. Also irgendwie gibt es schon eine Bildung vom Inhalt, aber in Wahrheit ist es nur, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist einfach unzulässig. Ich meine, es geht schon, aber ich muss halt die Bilder selber machen. Ja. Aber aus dem Internet Bilder runterklauen und das ist Diebstahl. Darum sage ich, das ist bewusst klauen. Mhm. Also auch, wenn ich fremde Leistungen, also auch Intellectual Property heißt das, IPR, also wenn ich geistiges Wissen von einem anderen verwende, ohne dass ich es darf, dann ist das eigentlich genauso Diebstahl und Urheberrecht ist ja auch strafrechtlich relevant. Also wer das Urheberrecht vorsätzlich verletzt, da gibt es ja bis zu 2 Jahren Gefängnisstrafe.
Das heißt, die Bilder wären wieder zulässig gewesen, wenn sie zum Thema der Diskussion passt hätten.
Genau. Okay. Was aber Petscher Kutscher, diese Präsentationsmethode, eben ausdrücklich nicht will, sondern das ist nur wirklich, also das ist ganz schwierig und es ist ja witzig zum Zuschauen. Die müssen wirklich gut vorbereitet sein, weil da kein Text draufsteht, sondern es ist nur also eine witzige Präsentationsmethode, aber halt sehr mit Vorsicht zu genießen.
Okay.
Muss man schon sagen.
Also besser eine richtig gute Rechtsschutzversicherung abgeschlossen zu haben.
Ja, aber die gibt es im Urheberrecht eigentlich nicht. Insofern, das ist ganz schlimm. Wow. Urheberrecht ist echt blöd.
Das erfahre ich erst jetzt.
Kaum Rechtsschutz. Ich meine, es wird schon welche geben, aber die sind wahrscheinlich so teuer. Mhm. Also ich kenne keine Rechtsschutzversicherung. Aber mir fällt schon noch was ein, was ich anbringen möchte. Ja. Was, ich nämlich, was vielleicht schon wichtig ist. Und das ist das sogenannte Zitatrecht. Mhm. Das ist nämlich oft so ein häufig gestelltes Ding. Also was darf man eigentlich in Heimarbeiten, Hausarbeiten oder vorwissenschaftlichen Arbeiten im Gymnasium oder in der Hack oder wo auch immer, oder Bachelorarbeiten oder natürlich dann Diplomarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten, was darf man da eigentlich an fremden Leistungen übernehmen? Und da gibt es auch eine eigene Bestimmung, das ist in Deutschland auch sehr, sehr ähnlich, und das ist das sogenannte Zitatrecht, und da steht eben drinnen, dass man eben fremde Leistungen, so ähnlich auch wie im Schulgebrauch, dass man fremde Leistungen in die eigene Arbeit, das ist dann nicht der Schulgebrauch, weil wenn ich eine Bachelorarbeit schreibe, dann ist das ja nicht ein Schulgebrauch, sondern ist das meine Arbeit. Und da darf ich eine fremde Leistung in meine Arbeit aufnehmen. Und dann kommt auch wieder der wichtige Zusatz, wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte. Mhm. Also ich zitiere etwas, um mich damit auseinanderzusetzen. Da muss man die Quelle dazugeben, wo man das her hat, plus den Urheber, wenn er einem bekannt ist. Wenn er nicht bekannt ist, dann schreibe ich nur die Quelle dazu. Gerade so im Internet, wenn ich aus dem Internet was raus zitiere, dann gebe ich die Quelle an, also die URL schreibe ich da hin und schreibe dazu, wann ich das abgerufen habe. Und dann setze ich mich damit auseinander. Und da kann man wirklich im wissenschaftlichen Arbeiten, also nicht in der VWA, in der vorwissenschaftlichen Arbeit, und auch die Bachelorarbeit ist üblicherweise keine wissenschaftliche Arbeit, aber Diplomarbeit, Doktorarbeit, da darf man sehr viel fremde Leistung übernehmen. Da darf man tatsächlich seitenweise fremde Leistung übernehmen,
wenn man es kennzeichnet.
Genau, wenn ich es kennzeichne und mich damit auseinandersetzen. Mhm. Also in der Bachelorarbeit darf ich witzigerweise nicht so viel übernehmen. Ist ein bisschen komisch, weil es war eher irgendwie logisch umgekehrt, dass man in den einfacheren Arbeiten ein bisschen mehr übernehmen darf. Aber es soll eigentlich, der Hintergedanke ist dieser Forschungsgedanke, man soll tatsächlich fremde Leistungen umfassend übernehmen dürfen, um mich dann wissenschaftlich umfassend damit auseinanderzusetzen. Also das Zitatrecht, das ist auch ganz ein wichtiges Ding. Und das gibt es übrigens auch bei den Vortragsfolien. Also jeder Vortrag, wenn ich einen Vortrag habe, dann darf ich in meinem Vortrag auch fremde Leistungen aufnehmen, fremde Bilder. Eben wieder, wie zuerst gesagt, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und wenn ich das nicht mache, dann ist es halt nicht erlaubt.
Boah, Junge, das war jetzt schon mal ein erster Lichtblick im Paragraphendschungel. Leicht ist das nicht. Befürchte ich mal, aber...
Das Tolle ist beim Podcast, man kann ihn immer wieder nachhören und stoppen.
Ja, Gott sei Dank gibt es uns, ja.
Nachdenken, philosophieren und dann weiterhören.
Genau. Aber in Wahrheit, ich finde es ja nicht so schwierig, weil im Wesentlichen geht es immer um die Frage, brauche ich es unbedingt? Mhm. Wenn ich es brauche, inhaltlich brauche, dann hat man eigentlich kein Problem, weil man irgendwie die Quelle dazu angibt. Und wenn ich mir selber denke, das habe ich jetzt eigentlich abgeschrieben, damit ich mir ein bisschen Arbeit erspare. Dann
habe ich dann noch nie von gehört.
dann muss man ein bisschen nachdenken, ein bisschen näher nachdenken, würde ich sagen.
Also ehrlich wird am längsten. Anna, was denkst du?
Bist du jetzt strafrechtlich verfolgt? Das ist super spannend, wir haben ganz viel Material. Herr Putzstaller, danke für Ihre Zeit.
Ja, bitte.
Es war sehr informativ.
Wirklich?
Ja. Super.
Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Was ich jetzt da in knapp einer halben Stunde gehört habe, ist lehrreicher als 10 Jahre vorher. Weil es, ganz einfach, weil ich habe mich da, also mir war schon irgendwo klar, dass ich mich in einer rechtlichen Grauzone bewege. Und wenn ich grau sage, meine ich eigentlich tief dunkelschwarz. Mhm. Und frei nach der Devise, wo kein Kläger, da kein Richter. Man hat oft einfach nur Glück. Und im Endeffekt, es hätte so oft schief gehen können. Also ich sage das im Sinne von Bekannten, also nicht ich jetzt. Irgendwer hat das schon mal irgendwas gemacht, aber ja, im Prinzip haben wir die meiste Zeit einfach Glück gehabt.
Ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich glaube, Sie haben jetzt diesen Begriff Grauzone, also die Grauzone, die ist ja ganz wichtig im rechtlichen Bereich, weil die Grauzone, die haben ja nicht nur Sie, sondern nämlich der Kläger ja genauso. Das ist ja alles sehr unsicher. Also zu sagen, das brauche ich, oder jemanden zu klagen mit dem Argument, das brauchst du gar nicht im Unterricht so richtig. Und Sie stehen auf der Gegenseite und erklären mir dann, warum Sie es doch brauchen. Also da ist ja schon... Das ist ja schon für einen Richter, der kann ja so und so entscheiden. Und diese Grauzone, die muss man schon ehrlich sagen, die ist im rechtlichen Bereich gar nicht so uninteressant und so unwichtig, weil die Grauzone ermöglicht es nämlich schon, dass man ganz vernünftig umgehen kann und sie nicht vor jeder Übernahme eines fremden Staates irgendwie in den Kopf zerbrechen soll, sondern ich glaube, man muss wirklich die ganz groben Schnitzer, die dürfen man nicht passieren. Weil wenn ich irgendwie ein Foto, das halt auf der Website auch von deiner Schule ist und ich habe nicht gefragt, das geht nicht. Im Unterricht ist die Grauzone so groß und da kann man wirklich sagen, wo kein Kläger, da kein Richter, aber nämlich deswegen, weil es auch für die Gegenseite eben diese Grauzone gibt und die Kläger, das muss man schon sagen, die klagen ja eigentlich nur dann, wenn sie sich ziemlich sicher sind. Also man klagt ja nicht. Und wenn ich mir im Vorhinein denke, ob das gut geht, die Klage, das macht man nicht, sondern man macht eine Klage, weil das ist rechtswidrig, da bin ich mir sicher. Und dann klagt man. Und daher ist dieser Graubereich eigentlich wichtig und der ist im Schulbereich sehr groß, weil es extrem viel Argumentationsmöglichkeiten gibt und Rechtfertigungsmöglichkeiten gibt. Und deswegen gibt es auch wenige Verfahren in diesem Bereich, muss man sagen.
Herr Burgstaller, eine letzte Frage hätte ich da noch. Columbo-Style, eine Frage hätte ich da noch. Am Schuljahresbeginn, ich komme in eine neue Klasse. Darf ich Fotos meiner Schülerinnen oder Schüler machen für den Sitzplan? ohne dass ich die Eltern um Erlaubnis frage.
Und wie alt sind die Schüler?
Ich deute das als ja. Ui, noch nicht volljährig.
Ja, in Österreich ist es so, dass dass man datenschutzrechtlich volljährig ist, also datenschutzrechtlich volljährig ist mit dem vollendeten 14. Lebensjahr.
Also geschäftsfähig.
Genau, und da sagt die DSGVO sagt, über 16 Jahre ist man jedenfalls datenschutzrechtlich eigenverantwortlich, aber die Mitgliedstaaten können das auf bis zu 13 Jahre heruntersetzen. Österreich hat gesagt, na, bei uns sind die Jugendlichen so gescheit, 14 Jahre passt. In Deutschland weiß ich nicht, ob es 14 Jahre
natürlich.
Wird eher.
18, keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Aber also bei uns ist 14 Jahre, mit 14 Jahren sind eigentlich, also sind die Schüler, ab vollendeten 14 Jahren sind die Schüler so quasi datenschutzrechtlich eigenverantwortlich und können sagen, ja, das will ich oder ja, das will ich nicht. Und beim Sitzplan, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja in Hagenberg um bei den neuen Jahrgängen habe ich die Fotos und den Namen dazu, dass ich, wenn ich in die Vorlesung komme, dass ich irgendwie ein bisschen eine Zuordnung habe. Allerdings habe ich die Einwilligung dafür. Mhm. Und ich glaube nämlich, dass vielleicht nicht zulässig ist, weil ohne Einwilligung, weil die Schule eben eine Behörde ist, eine hoheitliche Einrichtung. Und so nach dem Motto mit der Telefonweitergabe von diesen beiden Streithähnen, wo die Datenschutzbehörde gesagt hat, gibt es eine gesetzliche Grundlage, wo das drinnen steht, dass man in so einem Fall Telefonnummern austauschen kann, würde ich sagen, gibt es eine gesetzliche Grundlage, wo drinnen steht, dass man Fotos von den neu übernommenen Klassen anfertigen darf. Und ich glaube, so eine gesetzliche Grundlage gibt es nicht. Und daher müsste man die Einwilligung holen.
Christian, muss das doch merken und auswendig
lernen. Oder merken und auswendig lernen, ja.
Oh, verdammt. Ja, ich kann das ganz gut. Ich mache das ja immer nur für die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Fächern in der Klasse. Also nie für mich. Ich bin ja da der Samariter Deluxe, ja. Ja. Erfüllungsgehilfe.
Auch der, ja, der die Waffe besorgt, ist der Mörder. Nicht der abdrückt.
Alles klar.
Also da würde ich aufpassen. Ich würde mir einfach die Einwilligung einholen.
Ja.
Und nämlich die Einwilligung nicht jetzt immer unbedingt bei den Schülern, sondern das kann man ja zu Beginn, also wenn Ausbildungsvertrag oder ich weiß nicht, was da abgeschlossen wird, da hole ich mir diese Einwilligung, so machen es wir ja in Hagenberg. Also ich gehe nicht zu jedem Jahrgang hin und sage, darf ich eine Foto-Namensliste anfertigen, sondern das ist beim Ausbildungsvertrag schon drinnen, dass man die Lehrveranstaltungsleiter berechtigt sind, eben Name sowieso, aber auch Foto dazu zur Erleichterung dazu anfertigen dürfen.
Spitze. Perfekt, ich glaube, Christian, was sagst du?
Ja, ich glaube, er muss die Kinder ins Bett bringen, ja.
Nein. Also rückblickend muss ich sagen, ich habe, wenn ich das jetzt so höre, in der einen oder anderen Situation in der Vergangenheit wahrscheinlich wirklich nur Glück gehabt, dass da nichts irgendwie passiert
ist. Aber man braucht
Glück im Leben. Bin jetzt natürlich eines Besseren belehrt.
Man braucht ja Glück im Leben.
Ja, sicher, das Glück des Tüchtigen oder der Tüchtigen. Ich wage jetzt einfach mal anzunehmen, dass, so wie es jetzt mir ging, geht es vielleicht noch ein paar anderen. Und die wissen jetzt hoffentlich mehr und wissen das natürlich auch sehr zu schätzen, Herr Burgstaller, dass Sie sich da heute extra Zeit für uns alle genommen haben. Oder, Anna?
Herr Burgstaller, es war spitze. Ich freue mich darauf, das meinen Studierenden vorspielen zu können, zu dürfen und sie auf den Podcast zu verweisen. Herzlichen Dank.
Ja gut, wenn ich jetzt auf diese äußerst kurzweilige Folge zurückblicke, muss ich für mich festhalten, dass die Schule ein Raum ist, an dem deutlich mehr geht, als man vielleicht zuvor angenommen hat. Natürlich, wenn immer ein gewisser Unterrichtsbezug gegeben ist. Ähnlich natürlich für die Hochschulsituation. Allerdings könnte man jetzt auch sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Also bevor ich mich da jetzt irgendwo weit aus dem Fenster lehne und Material von Dritten verwende, ja, ich wäre vorsichtig. Lieber einmal mehr Fragen. Apropos Fragen, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dieser Folge allgemein oder zu unserem Podcast, lasst uns gerne einen Kommentar da. Ja, also Insta, Facebook, ihr kennt das Ganze. Oder natürlich auch auf den Apple Podcast-Seiten, Spotify oder sämtlichen anderen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns natürlich immer über Anregungen von eurer Seite.
Abonniert unseren Podcast, erzählt davon und stecken wir gemeinsam möglichst viele Menschen mit unserer Neugier und Begeisterung für digitale Medien an. Du möchtest mit uns in Kontakt treten, hast eine Themenidee oder bist unser nächster Gast? Hinterlass uns eine Nachricht auf www.edufunk.eu. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis denn, ciao.